ARD.
Herbst 2006. Von den uralten Platanen auf dem Karlsruher Friedhofsgelände rieselt nur ab und an noch eins der letzten Blätter. Aber selbst in der kahlen Jahreszeit ist dieser Friedhof noch so schön, dass die Mitarbeitenden der technischen Institute in der Umgebung dort gern mal ihre Mittagspause verbringen. Die große Kapelle mit ihrem Säulengang ganz in Sandstein passt eher nach Florenz oder Perugia. Die Gräber sind nicht überall strikt in Reihen geordnet, sondern auch mal in der Landschaft verteilt. Es gibt sogar einen kleinen Wasserfall mit Naturteich. Die Gruppe allerdings, die durch das Eingangsportal schreitet und dann die Allee herunter, hat wohl kein Auge für all das. Wie viele derjenigen, die hier einen Verstorbenen betrauern, sind ihre Gedanken auf dieser gewaltigen Fläche mit den über 30.000 Grabstätten nur bei einer einzigen. Und so wie die Trauergesellschaft sich auf diesen einen Punkt konzentriert, so haben auch die, die die Trauernden auf Schritt und Tritt durch den Friedhof verfolgen, nur Augen für sie. Ohne dass die Gruppe vorneweg es ahnt, gehen sie so gemeinsam zu einem hohen Kuppelbau aus Marmor, in dem die Urnen in die Innenwände eingelassen werden. Kolumbarium heißen diese ungewöhnlichen Bauten, die von innen so aussehen, als wären da besonders würdevolle Schließfächer aneinandergereiht, nur eben ohne Schlüsselloch. Vor dem Gebäude wachen zwei steinerne Sphinxen. Diese mythologischen Figuren, halb Frau, halb Raubkatze, die den Menschen Rätsel aufgeben und diejenigen strafen, die sie nicht lösen können. Die beiden Figuren passen nur zu gut zu dem, was hier geschieht. Denn heute, an diesem Trauertag, geht es nicht nur um den Verstorbenen, sondern auch um seine rätselhafte Tochter. Sie ist der Grund dafür, warum die Trauergäste seit dem Betreten des Friedhofs nicht alleine waren, es nach wie vor nicht sind. Rund um das Kolumbarium in gebotenem Abstand haben sich Spezialkräfte der Polizei postiert.
Das war schon nach Auflösung der Roten Armee-Fraktion vielleicht die letzte große nachrichtendienstliche und polizeiliche Operation, die es überhaupt zum Thema RAF, also klassische RAF, gab.
Die Sicherheitsbehörden hoffen, an diesem Trauertag eine der meistgesuchten Personen Europas zu Gesicht zu bekommen. Die, auf die hier in Karlsruhe auf dem Hauptfriedhof alle warten, die Familie hofft vielleicht auf ihr Erscheinen, die Polizei und die Geheimdienste ganz sicher, heißt Daniela Klette. Eines der wenigen bekannten Gesichter, die zur dritten Generation der RAF gezählt werden, der Roten Armee-Fraktion, der Linksterroristen, die vor allem in den 70ern das Land in Atem hielten. Das ist an diesem Herbsttag lang her. Daniela Klettes Vater wird 2006 beigesetzt. Seit über 15 Jahren lebt sie bereits im Untergrund und wird noch fast 20 Jahre unerkannt bleiben. Obwohl die Nachrichtendienste so intensiv daran arbeiten, ihr auf die Spur zu kommen. Sie verfolgen unzählige Hinweise aus dem In- und Ausland. Sogar eine Belohnung von 150.000 Euro ist ausgesetzt. Und sie bewachen regelmäßig größere Familienereignisse, wie eben diese Beerdigung ihres Vaters, in der Hoffnung, Daniela Klette endlich aufzuspüren. Und das nicht nur am Tag der Beisetzung.
Die haben wochenlang da sich die Beine in die Bäuche gestanden, hinter Hecken gehockt, hatten einen Bauwagen am Rande des Friedhofes, wo man sich aufwärmen konnte und haben gewartet und gewartet und gewartet.
Aber die Anstrengungen der Behörden bleiben erfolglos. Die Zielperson taucht nicht auf.
Und das zeigt mir diese wirklich extreme Entschlossenheit von Leuten im Untergrund in der Roten Armee-Fraktion, dass du eben sagst, du weißt, wie die Polizei arbeitet, du kennst dieses Risiko, du akzeptierst letztlich dann auch, dass du dich nicht jedenfalls auf dem Friedhof in irgendeiner Form von deinem Vater verabschieden kannst, weil du weißt, die Polizei könnte warten. Ziemlich krass, finde ich.
Dark Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und rbb24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Hallo, ich bin Eva-Maria Lemke und ihr hört Dark Matters – Geheimnisse der Geheimdienste. In der ersten Staffel haben wir euch von den deutschen Nachrichtendiensten erzählt, in der zweiten die Geheimdienste anderer Länder angeschaut und jetzt in der dritten tauchen wir noch tiefer ein in diese Welt. Geheimdienste, die töten, die ihre Macht ausspielen oder aber das Schlimmste verhindern. Wir geben euch Einblicke in echte Fälle, die wirken wie ein Serienplot und in streng geheime Machenschaften, von denen ihr eigentlich nichts wissen solltet. Und dieses Mal geht es um eine totgesagte Gruppe von Terroristen, die aber bedeutend länger lebte und auch aktiver war als viele ahnen. Die Frau aus dem Untergrund und der Zufallstreffer.
Nach mehr als 30 Jahren weltweiter Fahndung ist die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette gefasst worden. Sie wurde in Berlin festgenommen und sitzt jetzt in Niedersachsen im Gefängnis.
26. Februar 2024. Eine Frau im schwarzen Kapuzenpulli wird von schwer bewaffneten Polizeibeamten in Berlin-Kreuzberg abgeführt. Die Männer tragen schusssichere Westen. Und auch beim Weitertransport der Frau werden die ganz großen Geschütze aufgefahren. Nachdem die Festgenommene mit einem Hubschrauber nach Bremen geflogen wurde, wird sie in einem grauen, gepanzerten Polizeiwagen weiter zum Amtsgericht gefahren. Dass so ein Aufwand betrieben wird, das hat einen Grund. Denn die unscheinbar wirkende Frau im Kapuzenpulli und Jeans war eine der Top-Terroristinnen der RAF, der Roten Armee-Fraktion. Aber vielleicht erstmal zur Erinnerung. Was ist die RAF eigentlich genau? Sie entstand 1970 aus einer radikalisierten Strömung der 68er-Bewegung. Ihr Ziel? Den kapitalistischen Staat stürzen, einen gerechten Sozialismus etablieren und Altnazis aus gesellschaftlichen, aus politischen und wirtschaftlichen Strukturen zu entfernen. Und zwar durch gewaltsame Aktionen, durch den bewaffneten Kampf also. Ihr Logo? Ja, sie hatten tatsächlich eins, sagt eigentlich alles. Roter Sowjetstern, die drei Buchstaben RAF, dick hinterlegt von einer schwarzen MP5, einer Maschinenpistole von Heckler und Koch. Sie waren also mörderisch entschlossen. 34 Menschenleben hat die RAF auf dem Gewissen, die meisten davon Polizisten, Fahrer, Zollbeamte, Menschen, die ihnen eher zufällig bei Passkontrollen oder Raubüberfällen in die Quere kamen oder eben in der Nähe ihrer eigentlichen Zielpersonen waren. Sie lebten ihre Revolution auf die rücksichtsloseste Art und Weise und waren auch sonst kompromisslos. Für die Mitglieder der RAF war die Revolution ein Fulltime-Job. So erzählt es uns Tobias Wunschig, Politologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundesarchiv, zuständig für die Stasi-Unterlagen.
Die RAF war anders als die revolutionären Zellen beispielsweise nicht als Feierabend-Terroristen unterwegs, die parallel ein legales Leben führten und dann stundenweise, tageweise auch noch Anschläge verübten. Bei der RAF war die Zäsur ganz klar. Wer Mitglied der Gruppe wurde, nahm an diesem Tag eine Schusswaffe in die Hand, verbarg sie ab dann im Hosenbund, brach alle Kontakte, legalen Kontakte zu bisherigen Kontaktpartnern, Freunden, Familie ab, um den Ermittlungsbehörden keinerlei Ansatz zu geben, die Betreffenden zu finden.
Also, wer zur RAF gehörte, der gehörte der RAF auch regelrecht. Alles war auf die radikalen Ziele ausgerichtet. Ständige Wohnortwechsel, falsche Namen, immer wachsam sein. Das alles war Alltag im Leben von RAF-Mitgliedern. Laut ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt verstand sie sich immer als Kollektiv, also als Bewegung, bei der alle für die gleiche Idee brennen. Da sie aber über einen Zeitraum von weit über 20 Jahren bis in die 90er aktiv war, ist heute die Rede von drei Generationen.
Die erste Generation, das sind die Gründer gewesen. Andreas Bader zum Beispiel, die frühere Journalistin Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin, Holger Mainz, das sind da wichtige Namen. Holger Mainz ist sehr bekannt dadurch geworden, dass er, als er in Haft kam, sich zu Tode gehungert hat. Und dadurch wurde er innerhalb der Gruppe und für viele Sympathisanten zu einem Mythos. Und dann sind in der zweiten Generation verschiedene Dinge passiert, um die erste Generation aus dem Gefängnis freizupressen. Unter anderem ein ganz blutiger Angriff auf die deutsche Botschaft in Stockholm, der hieß dann Kommando Holger Mainz. Und dann kam irgendwann die dritte Generation, zu der auch Daniela Klette gerechnet wird. Aber sagen wir mal so, der Hochpunkt der Roten Armee-Fraktion, über den die allermeisten Menschen reden, wenn sie von der RAF sprechen, das ist tatsächlich der Deutsche Herbst.
Deutscher Herbst, damit meint Holger Schmidt eine dramatische Zeit im Jahr 1977, als die zweite Generation der RAF auf dem Höhepunkt ihrer Aktivitäten eine ganze Reihe von Anschlägen und Morden verübte. Darunter der Mord an Generalbundesanwalt Siegfried Buback, an dem Bankier Jürgen Ponto und dem Präsidenten der Deutschen Arbeitgeberverbände Hans-Martin Schleyer. Und zusätzlich die Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut durch ein palästinensisches Terrorkommando, das die RAF unterstützen wollte. Das Ziel der zweiten Generation der RAF war damals, die erste Generation zu befreien. Die saßen im Hochsicherheitsgefängnis in Stuttgart-Stammheim. Der Ort ist bis heute so mit der RAF verknüpft, weil dort auch der Prozess gegen sie stattfand. Dafür hatte man neben dem Gefängnisgelände extra eine riesige fensterlose Halle errichtet. Über einen unterirdischen Gang ist sie aus Sicherheitsgründen mit dem Zellentrakt verbunden. Und so saßen sie in Stammheim erst auf der Anklagebank und dann später verurteilt auch im Gefängnis nebenan. Was die zweite Generation schnellstens ändern wollte. Aber trotz der Entführungen, der Morde und auch weil es der Eliteeinheit GSG 9 gelang, alle Geiseln an Bord der entführten Lufthansa-Maschine Landshut zu befreien, klappte das nicht. Kurz darauf begehen die gefangenen Anführer der ersten Generation, Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe, im Oktober 1977 Suizid. Ein Tiefpunkt für die RAF.
Man hatte das ganz große Rad gedreht, die ganz schweren Anschläge begangen, aber letztlich überhaupt nichts von dem erreicht, was man erreichen wollte. Zwar waren die Repräsentanten Schleyer, Buback, Ponto und ihre jeweiligen Begleiter, die waren alle tot. Aber erreicht hatte man eigentlich gar nichts. Die Gefangenen sind nicht freigelassen worden. Die Flugzeugentführung hat nicht geklappt. Also es war, glaube ich, auf allen Seiten eine wirklich fatale Stimmung.
Der ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt. Die RAF besteht trotzdem weiter, aber anders. Es folgt ab Anfang der 80er die dritte Generation, zu der auch Daniela Klette gehört. Ihr erinnert euch, die Frau, die die Ermittler bei der Beerdigung in Karlsruhe fassen wollten. Alexander Strassner, Politikwissenschaftler, Extremismus- und Terrorismusforscher an der Universität Regensburg, hat seine Doktorarbeit über diese dritte RAF-Generation geschrieben. Er erklärt den Unterschied der einzelnen RAF-Zeitalter so.
Das war ja vor allen Dingen bei der ersten Generation noch relativ deutlich absehbar, dass man seine Wurzeln im Klassenkampf suchte. Daher auch der Name Rote Armee-Fraktion, also ein Teil einer weltumspannenden Bürgerkriegsarmee, die ihren Kernbestandteil einfach im Marxismus-Leninismus gesucht hat. Das ändert sich dann ja schon ein bisschen in der zweiten Generation. Mit der Entführung von Hans-Martin Schleyer, mit der Erschießung von Buback und Ponto, bekommt das Ganze schon einen gewissen pragmatischen Unterton. Also da geht es nicht mehr um irgendwelche alternative Gesellschaftsmodelle, sondern man versucht, die Menschen aus Stammheim rauszuholen. Und bei der dritten Generation ist nicht mal mehr davon, jetzt irgendwas zu spüren.
Sie schreibt sich also alle möglichen Feindbilder auf die Fahnen. Die Rede ist dann von einem militärisch-industriellen Komplex. Was genau das heißt, ist Ihnen vielleicht nicht mal selbst so ganz klar. Auf jeden Fall sorgt diese schwammige Zielsetzung dafür, dass die RAF in der linksextremen Szene zunehmend isoliert dasteht. Es können einfach immer weniger Menschen etwas mit ihr anfangen. Und viele von denen, die zuvor noch Sympathien für die ersten Generationen der RAF gehegt haben, üben jetzt Kritik.
Die Auswahl der Opfer war dem Umfeld nicht zu vermitteln.
Was Alexander Strassner hier anspricht, während die zweite Generation sich noch auf direkte Repräsentanten des sogenannten imperialistischen und faschistischen Systems, also Vertreter des Staates, der Justiz und des Militärs konzentrierte, richtete sich die dritte Generation auch gegen Wirtschaftsvertreter und ging noch rücksichtsloser mit denen um, die in ihrem Kampf einfach nur das Pech hatten, zu nah an der Schusslinie zu stehen. So zum Beispiel der US-amerikanische Soldat Edward Pimentel, der erschossen wurde, damit die RAF an seine Militär-ID kommt.
Die Tatausführung war machbar nicht zu vermitteln, sie war grausam. Sie hat Menschen getroffen, die niemals zur Zielstruktur hätten gehören dürfen. Und wenn Kritik aus der Szene kam, dann wurde sie also mit dem Verweis auf das höhere Wissen niedergetischt.
Also rücksichtsloser, weniger ideologisch und isolierter in der linksextremen Szene. Und noch etwas macht die dritte Generation im Vergleich zu den vorangegangenen besonders. Hier geht die RAF sehr viel professioneller vor.
Während die ersten beiden Generationen entweder in Kooperation mit anderen Organisationen ein leidliches technologisches Niveau an den Tag legten, ist bei der dritten Generation jetzt auf einmal auch ein qualitativer Sprung beobachtbar gewesen. die konnten jetzt anscheinend auf Waffentechnologie zugreifen, auf die die RAF vorher keinen Zugriff hatte. Auch die Präzision, die an den Tag gelegt worden ist, zum Beispiel beim Mord an Detlef Carsten Rohweder 1991, das waren Punkte, die konnte man in der Form noch nicht sehen.
Laut Alexander Strassner betrifft diese Veränderung vor allem das Verhalten der RAF-Terroristen gegenüber den Ermittlern. Gegen das, was die dritte Generation an Tarnung und an Täuschung auffährt, bis zur Unkenntlichkeit unauffällig, wirkt das, was die erste und die zweite Generation an den Tag legten, fast albern leichtsinnig.
Also jemand wie Christian Klar aus der zweiten RAF-Generation, der legte quasi Wert drauf, in jeder Unterkunft, wo er sich versteckt hatte, einen Fingerabdruck von seinen Daumen auf der Unterseite eines Toilettendeckels zu hinterlassen, um seine Überlegenheit den Behörden gegenüber zum Ausdruck zu bringen. Ja, wenn die Wohnung gefunden hatten, dann wussten sie, hey, der Klar war da. Und das gab es bei der dritten Generation überhaupt nicht mehr. Also da war das wirklich professionalisierte Camouflage.
Und weil sie so unsichtbar, so lautlos agieren, ist es, anders als bei den ersten Generationen, auch nicht ganz klar, wer zum Führungskader gehört. Bader und Meinhof gaben der ersten Generation sogar noch ihre Namen, ihre Gesichter. Sie waren bekannt wie Popstars. Bei der dritten fällt es den Ermittlern und der Öffentlichkeit schon schwerer zu sagen, wer überhaupt dazugehört und wer das Sagen hat.
Wir wissen immer noch nicht genau, wer da genau federführend gewesen ist, weil sie sich eben so gut versteckt haben. Und für jemanden wie den Andreas Bader aus der ersten RAF-Generation galt das ja im Grunde überhaupt nicht. Er war so ein revolutionärer Bohem-Typ, für den es nur eine Alternative gab. Entweder den revolutionären Sieg oder den Tod. Und ich habe auch lange mit dem Menschen geredet, der den Andreas Bader verhaftet hat, der bei der Behaftungssituation fassungslos gewesen ist, dass der Andreas Bader mit einem auberginefarbenen Porsche mit offenem Verdeck mit einer Maschinenpistole auf dem Beifahrersitz in verkehrte Richtung durch die Einbahnstraße gefahren ist, weil es ihm egal gewesen ist, ob er verhaftet werden würde oder nicht. Und sowas sieht man später bei der dritten Generation im Grunde überhaupt nicht mehr.
Wegen der Liebe Baders zu noblen Autos sagte man damals übrigens angeblich auch BMW Bader-Meinhof-Wagen. Bei Daniela Klette wird angenommen, dass sie Anfang oder Mitte der 80er Jahre Teil der Gruppe geworden ist. Zu einer Zeit also, als die RAF eigentlich immer mehr an Bedeutung verliert. Die ursprünglichen Führungspersonen sind tot oder hinter Gittern und die Welt ist mit anderen Dingen beschäftigt. Anschläge verübt die RAF aber trotzdem. Ende November 1989 etwa auf den Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen. Der Sprengstoff auf einem Kinderfahrrad am Wegrand deponiert, trifft ihn und seine Begleiter in ihren Limousinen auf dem Weg nach Frankfurt, während sie durch ein Wohngebiet fahren. Um so eine zerstörerische Bombe so tödlich präzise zu zünden, ist einiges an Können und Wissen nötig. Bis heute stehen viele Vermutungen im Raum, wer dafür verantwortlich sein könnte. Aber wenn es die RAF war, dann hatte wohl auch Daniela Klette etwas damit zu tun. So aufsehenerregend dieser Anschlag, er fällt in eine Zeit, in der so viel los ist, dass ein RAF-Mord der dritten Generation nicht mehr die Republik erschüttert.
Da interessiert sich dann schon keiner mehr richtig dafür, obwohl es ein aufsehenerregender Anschlag gewesen ist. Aber es geht dann in diesen Wendejahren eigentlich völlig unter.
Der Fokus der Bevölkerung liegt Ende 1989 auf dem Fall der Berliner Mauer und dem Ende des Kalten Krieges und nicht mehr auf der RAF.
Und dann beginnen die Jahre des Sichtums für die Organisation. Man zerstreitet sich innerlich. Das, was in der Öffentlichkeit gar nicht wahrgenommen worden ist, ist der Konflikt zwischen dem Gefangenenkollektiv und den Kadern, dass diejenigen, die im Gefängnis sitzen und sich als Lord Siegelbewahrer der RAF verstehen, mit den Kadern in der Freiheit hart ins Gericht gehen. Die wehren sich dann entsprechend.
Die RAF ist Ende der 80er, Anfang der 90er also tief zerstritten und geschwächt. Auch ihre Anschläge misslingen, wie zum Beispiel im Februar 1990. Da scheitert ein Sprengstoffattentat auf ein Hochhaus der Deutschen Bank in Eschborn bei Frankfurt. Der Zünder hatte versagt. Ein Jahr später macht die RAF wieder Schlagzeilen. Der ehemalige Leiter der Abteilung für Terrorismusbekämpfung beim BKA, Rainer Hofmeier, erinnert sich.
Am 13. Februar 1991 fand ein Anschlag, ein Schusswaffenanschlag auf die US-Botschaft in Bonn-Bad Godesberg statt. In diesem Zusammenhang haben wir später festgestellt, dass Daniela Klette in einem Fluchtfahrzeug gewesen ist. Es wurde ein Haar von ihr festgestellt.
Die Vermutung liegt also nahe, dass Klette in irgendeiner Form beim Anschlag auf die US-Botschaft beteiligt war. Und das wiederum bringt sie auch in Verbindung mit dem Mordanschlag auf Detlef Carsten Rohwedder, den Präsidenten der Treuhandanstalt.
Bei diesem Anschlag auf die US-Botschaft wurde das Gewehr verwendet, das später im April 1991 beim tödlichen Anschlag auf den ehemaligen Treuhandchef Rohwedder verwendet worden ist. Kriminalistisch rechnen wir Daniela Klette auch diesem Anschlag auf Rohwedder zu.
All das geschah in einer Zeit, in der für die RAF im Grunde alles zusammenbrach und die sie richtig unter Druck setzte. Das Ende der DDR 1989 ist für die Rote Armee-Fraktion eine Katastrophe. Ihr ideologischer Partnerstaat fiel damit weg, der Gegenentwurf zur kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Aber die Stasi, die Staatssicherheit, diese mächtige Mischung aus Geheimdienst und Geheimpolizei in der DDR, hat die RAF-Terroristen vielfach unterstützt, wie wir heute wissen. Mit Geld, aber auch mit einer offenen Tür in der geschlossenen Mauer, die Deutschland damals teilte. Für die Geheimdienste im Westen allerdings waren die RAF-Terroristen keine Verbündeten, sondern natürlich Zielpersonen. Wie lässt sich aber erklären, dass Daniela Klette trotzdem fast 30 Jahre lang unbehelligt im Untergrund leben konnte? Antworten darauf gibt's in unserer Hintergrundfolge mit dem Geheimdienst- und Terrorismusexperten Holger Schmidt. Wenn ihr mögt, hört sie doch gleich im Anschluss. Also, die DDR war eine Art Abklingbecken für die Aussteiger der RAF. Ex-Terroristen konnten dort untertauchen, erklärt Tobias Wunschig vom Stasi-Unterlagenarchiv.
Zu diesem Zweck hieß es erst einmal, Wohnorte auszuwählen, die abseits der Transitautobahnen lagen, damit kein Bundesbürger sie womöglich doch noch erkennen würde.
Schwerin, Jena und Rostock standen hier beispielsweise auf der Liste der möglichen neuen Wohnorte für die Ex-RAF-Kämpfer.
Es hieß, sich in jeder Hinsicht wie ein normaler, durchschnittlicher DDR-Bürger zu geben. Wer als Paar im Untergrund schon zusammen gewesen war, ließ sich dann auch als Paar in der DDR nieder, setzte alsbald Kinder in die Welt. Das hat die Stasi zwar nicht organisiert, grüßte es aber, weil zum unauffälligen Dasein gehörte einfach auch die durchschnittliche DDR-Familie, eben Kinder in die Welt zu setzen. Klar war, dass diejenigen natürlich unter neuem Namen leben mussten, auch einen neuen Beruf ergreifen mussten, der mit ihrem alten entfernt noch irgendwie verwandt war, der aber westlichen Geheimdiensten keinerlei Chance lassen sollte, sie wirklich in der DDR aufzuspüren.
Als geborene DDR-Bürger gaben sie sich dann aber doch nicht aus. Das wäre viel zu sehr aufgefallen. In dem Punkt blieben sie meistens bei der Wahrheit. Sie erzählten, sie seien freiwillige Übersiedler aus dem Westen. Das gab's ja, wenn auch selten.
Zu ihrer Legende zählte dann immer, dass ihre Eltern schon tot seien oder sie die Kontakte abgebrochen hätten. Auf das, selbst wenn sich in ihrem Freundeskreis Informationen verbreiteten über ihre Vergangenheit und diese Informationen auf irgendeine Weise in den Westen gelangten, dass man im Westen keinerlei Chancen haben würde, der angeblichen Identität nachzuspüren, eben weil die Betreffenden alle schon tot seien und so weiter und so fort.
Tobias Wunschig vom Stasi-Unterlagenarchiv sagt auch, dass in der Zusammenarbeit von RAF und Stasi zwei Partner sehr unterschiedlichen Gewichts zusammenkamen. Die RAF einerseits.
Eine mikroskopisch kleine, zu allem entschlossen, fanatische Gruppe im Untergrund und dort ein riesiges Ministerium mit 91.000 hauptamtlichen Mitarbeitern, die formal natürlich sozialistisches Leben führten.
Und so ergab sich auch ein extremes Abhängigkeitsverhältnis zwischen den Ex-Terroristen und der Stasi. Was auch immer die Stasi wollte oder den Untergetauchten auftrug, das mussten sie tun.
Manche arbeiteten dann ihrerseits auch als inoffizielle Mitarbeiter für die Stasi. Letztlich ging es aber vor allem dann darum, nicht dritte Arbeitskollegen oder Vorgesetzte auszuspionieren, sondern ihre neue Identität bestmöglich abzusichern.
Was hingegen die Ex-RAF-Terroristen davon hatten, war klar. Sie entgingen damit einem Leben im Untergrund, einer möglichen Anklage und Haftstrafe in Westdeutschland. Aber was erhoffte sich eigentlich die Staatssicherheit davon, Aussteiger der linksterroristischen RAF bei sich aufzunehmen? Immerhin war das für sie mit enormem Aufwand verbunden. Einerseits, sagt Tobias Wunschig, ging es darum, sie als Quellen anzuzapfen. Sie alle waren ja kurz zuvor noch aktive Terroristen gewesen und im Untergrund bestens vernetzt. Andererseits ging es der DDR-Führung wohl auch um eine Art Selbstschutz.
Die Stasi befürchtete, dass sich Terroristen auch gegen die DDR wenden könnten.
Indem sie die Ex-Terroristen aufnahmen und schützten, hofften sie also, vor den Aktiven einigermaßen sicher zu sein. Und auch die wurden zeitweise von der Stasi unterstützt.
Von Anfang an ließ die Staatssicherheit im Westen gesuchte Terroristen über den Ostberliner Flughafen Schönefeld in den Nahen Osten entkommen. Das war durchaus eine wichtige Unterstützungsleistung mit gefälschten Pass oder auch unter bekannter wahrer Identität in den Nahen Osten reisen zu können und dadurch dem Fahndungsdruck im Westen und in West-Berlin zu entgehen, war für die RAF natürlich sehr nützlich.
Darüber hinaus gab es immer mal wieder Tage oder wochenweise Aufenthalte von aktiven Teilen der zweiten RAF-Generation in der DDR. Man diskutierte mit Stasi-Offizieren und wurde mindestens einmal auch militärisch von der Stasi trainiert, erzählt Tobias Wunschig.
Vor allem hat man den Terroristen dann eben auch einmal erlaubt, auf einem Truppenübungsplatz mit einer Panzerfaust auf einen ausrangierten Mercedes zu schießen.
Letztlich blieb das Ziel der Stasi in der Unterstützung der RAF aber immer, sich selbst vor Angriffen zu schützen. Und es war wichtig, dass ihre Zusammenarbeit mit den Terroristen streng geheim bleibt.
Die Angst, die Reputation des SED-Staates könne in den Augen der Weltöffentlichkeit irgendeinen Schaden nehmen, war viel zu groß.
Also DDR und RAF führen sowas wie eine heimliche Staatsaffäre, die jahrelang einigermaßen unauffällig bleibt. Bis 1989 die Mauer fällt. Da befinden sich die Ex-RAFler in der DDR in einer schwierigen Lage. Sie haben nur gefälschte Pässe. Eine Flucht in ein anderes Land scheint damit unmöglich. Gleichzeitig wird in Westdeutschland noch nach ihnen gefahndet. Ohne die Unterstützung eines so mächtigen Apparates wie der Stasi, die im Frühsommer 1990 schon nicht mehr existierte, sind sie geliefert. Einige der Untergetauchten werden festgenommen. Für die anderen, aktiven RAF-Terroristen, sieht es auch nicht so gut aus. Die Gruppe ist zusammengeschrumpft, die Ideologie ist geschwächt, die Unterstützung in Europa bröckelt. Der damalige Justizminister Klaus Kinkel weiß die Gunst der Stunde für sich zu nutzen. Er startet eine Versöhnungsinitiative. Er will die RAF-Inhaftierten unter bestimmten Bedingungen vorzeitig entlassen. Wenn die RAF ihm entgegenkommt, wenn sie quasi abrüstet. Ein Teil der RAF reagiert und kündigt tatsächlich an, die Eskalation zurückzunehmen. Heißt, die RAF will zukünftig Todesopfer vermeiden. Und das tun sie dann auch. Zum Beispiel bei einem Bombenanschlag im Jahr 1993, bei dem keine Menschen zu Schaden kommen.
Das politische Bonn rätselt weiter über die Motive der neuen RAF-Generation, aus deren Reihen offensichtlich die Täter stammen, die Samstagmorgen den Gefängnisneubau in Weiterstadt bei Darmstadt zerstörten.
Es ist der letzte Bombenanschlag der RAF auf den Gefängnisneubau der JVA Weiterstadt in Hessen. Keine Verletzten, aber Sachschaden. 123 Millionen D-Mark. Genau 3 Monate danach, in dieser späten Phase der RAF, ereignet sich etwas, an dem die Sicherheitsbehörden schon sehr lange arbeiten. Der Verfassungsschutz schafft es, die Gruppe aufzuschließen.
Es war immer der große Traum der Verfassungsschutzbehörden, einen V-Mann, eine V-Frau in die Gruppe reinzuspielen, wie die das selber nennen. Also jemand so nah ranzuspielen, dass er dann irgendwann akzeptiert wird.
ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt sagt, es hat schon seit den Anfangsjahren der RAF immer wieder Versuche der Geheimdienste gegeben, V-Leute in die Gruppe einzuschleusen. Und die waren teilweise richtig bizarr. Zum Beispiel die Idee des sogenannten Zellerlochs im Juli 1978.
Das war eine ziemlich spektakuläre und ziemlich schiefgegangene Geheimdienstoperation, insbesondere des Niedersächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz hatte sich überlegt, wie bringt man jemand in die RAF oder nahe ran? Und da hatte man die Idee, wir sprengen jetzt einfach mal ein Loch in die Gefängnismauer der Justizvollzugsanstalt Celle. Und dann behaupten wir, dass da jemand versucht hat, einen Gefangenen zu befreien. Und wer das versucht hat, wer so tollkühn ist, so war das Kalkül der Verfassungsschützer, der wird dann schon irgendwie Zugang zur Gruppe kriegen.
Aber Das Zellerloch entpuppte sich als Reinfall. Außerdem führte das Vorgehen der Behörden zu heftiger Kritik seitens der Opposition, von der SPD und von Rechtswissenschaftlern. Immerhin hatte man da unter dem Deckmantel einer geheimdienstlichen Operation ein Gefängnis gesprengt.
Aber noch krasser wurde, dass der Verfassungsschutz als Verfassungsschutzbehörde dann die GSG 9, also die Spezialeinheit damals des Bundesgrenzschutzes, heute der Bundespolizei, angesprochen hat und gesagt hat, sprengt ihr doch bitte dieses Loch. Und dann sind tatsächlich GSG 9 Polizisten mitten in der Nacht, einer Sommernacht ist das gewesen, an das Gefängnis von Celle rangeschwommen und haben ein ungefähr 40 Zentimeter großes Loch eingesprengt. Das Ganze gab einen furchtbaren Eklat. Es ist nicht nur nicht gelungen, einen Spitzel in die Gruppe einzuspielen, es ist dann auch ein, zwei Jahre später aufgeflogen.
Aber es zeigt eben auch, die Sicherheitsbehörden scheuen zu diesem Zeitpunkt keine Kosten und Mühen, um einen Spitzel in die Reihen der RAF einzuschleusen. Und einmal, 7 Jahre später, ist es ihnen dann eben auch gelungen, mit einem Mann namens Klaus Steinmetz. Er war schon als Student in Kaiserslautern in linksalternativen und autonomen Gruppierungen tätig. 1985 wurde er dann vom Verfassungsschutz angeheuert. Sein Auftrag? Er sollte Vertrauen zu den RAF-Mitgliedern aufbauen, insbesondere zu Birgit Hogefeld, einer wichtigen Vertreterin der dritten Generation. Doch so schnell geht das nicht. Erst im Jahr 1991 war Klaus Steinmetz so weit in der Szene drin, dass er langsam Kontakt zum Umfeld der RAF bekam. Und erst noch ein Jahr später, 1992 also, soll er Birgit Hogefeld persönlich kennenlernen. Über einen gemeinsamen Freund, der das Treffen einfädelt. Der Verfassungsschutz hat jetzt also eine Quelle im Inneren der RAF und kann die Bewegung der Mitglieder verfolgen. Letztlich ist es dann auch dieser V-Mann, der Ende Juni 1993 eine Polizeiaktion ermöglicht, deren Ziel es war, zwei wichtige Mitglieder der RAF festzunehmen, Birgit Hogefeld und Wolfgang Grams. Rainer Hofmeier war damals Polizeiführer des Bundeskriminalamts.
Wir haben im Sommer 1993 vom Verfassungsschutz Rheinland-Pfalz die Mitteilung bekommen, dass die Infiltration der Kommandoebene gelungen ist und dass die Zielperson sich im Juni 1993 in Bad Kleinen wahrscheinlich mit Birgit Hogefeld treffen wird.
Bad Kleinen, das ist eine Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern zwischen Schwerin und Wismar am Schweriner See gelegen.
Jetzt griff die Fahndung, das heißt Ziel der Festnahme. Das Bundeskriminalamt hat die weiteren Maßnahmen übernommen. Ich habe als erstes den Auftrag gegeben, das Gelände um den Bahnhof Bad Kleinen aufzuklären, mit dem Ziel, beim Kontakt der Zielperson mit dem V-Mann eine Festnahme durchzuführen.
Am Morgen des 27. Juni 1993 beobachten die Sicherheitsbehörden Birgit Hogefeld und den V-Mann Steinmetz bei jedem Schritt. Als sie am Bahnhof in Bad Kleinen eintreffen, stößt noch jemand aus ihrem Terrorkreis hinzu, Wolfgang Grams.
Alle drei waren in einer Bahnhofsgaststätte und es ging um die Frage, wann wird zugegriffen. Wir hatten die GSG 9 eingeschaltet für die Ausführung des Zugriffes. Es ging also bei mir nur um die Frage, wann gebe ich den Zugriff frei und gebe ich für diesen Zugriff noch einige besondere Leitlinien, die einzuhalten sind.
Aber es kommt zu einer Diskussion innerhalb der Einsatzleitung. Der Vertreter des Generalbundesanwalts will, erzählt Rainer Hofmeier, dass der Zugriff im abfahrenden Zug erfolgt. Rainer Hofmeier ist dagegen.
Für mich war klar, im Zug wird nicht zugegriffen, weil die Gegebenheiten eine höchste Gefährdung von Unbeteiligten verursacht hätten. Es war ein Sonntag mit Ausflugsverkehr. Es darf kein Zugriff auf dem Bahnsteig durchgeführt werden, denn da wären genauso Unbeteiligte betroffen, gefährdet gewesen, sodass lediglich noch die Möglichkeit blieb, in der Unterführung zwischen den Bahnsteigen zuzugreifen. Das ist eine Retortensituation, bei der man schießen kann, so viel man will. Die Schüsse bleiben alle in diesem Tunnel stecken.
Die GSG 9 geht in Position. Als Birgit Hogefeld, Wolfgang Grams und Klaus Steinmetz den Tunnel betreten, wird der Zugriff freigegeben. Aber dann läuft alles anders als geplant.
Die GSG 9 war von ihrem polizeilichen Psychologen darauf instruiert, einen waffenlosen Zugriff durchzuführen. Mit einer sogenannten Schrecksekunde. Das heißt, mehr oder weniger mit Geschrei, mit Gebrüll auf die Zielperson zuzustürmen, die in Angst und Schrecken zu versetzen, mehr oder weniger gelähmt zu machen und dann zuzugreifen.
Aber es kommt zu einer folgenschweren Panne. Ein Beamter versteht die Anweisung über Funk falsch und stürmt frühzeitig auf die RAF-Terroristen zu. So gewarnt und dann doch nicht richtig umstellt, ergibt sich ein Fluchtweg zum Bahnsteig, den Wolfgang Rahm Sekunden später nutzt. Während Birgit Hogefeld festgenommen wird, kommt es zum Schusswechsel. Ein Polizist wird tödlich getroffen. Grams selbst begeht kurz darauf Suizid. Es ist einer der tragischsten Polizeieinsätze, die es je in der Bundesrepublik gab.
Eigentlich ein ganz riesengroßer nachrichtendienstlicher Erfolg. Ein V-Mann in der RAF, der auch zur Festnahme von Terroristen führen kann. Und auf der anderen Seite ein grotesk fehlgeschlagener Polizeieinsatz. Spätestens diese Aktion hat das Misstrauen in der Gruppe gegenüber Fremden, das Misstrauen in der Gruppe gegenüber möglichen Unterwanderungsversuchen der Sicherheitsbehörden massiv verstärkt. Und es war nach meinem Eindruck kaum mehr möglich, irgendjemand Fremdes an diese Gruppe ranzubringen. Man hat eigentlich nur noch mit Leuten gearbeitet, von denen man wusste, dass sie schon ganz, ganz lange bei der Gruppe sind oder dass sie schwerste Straftaten eben schon begangen haben.
Politikwissenschaftler und RAF-Experte Alexander Strassner sagt, jetzt, wo auch Hogefeld und Grams aus der RAF verschwunden sind, ist mehr denn je zu merken, dass die Gruppe zerfällt, dass sie keine Struktur und keine Führung mehr hat. Denn obwohl sich Grams in Bad Kleinen selbst erschießt, ist in linksextremen Kreisen die Rede davon, er habe wehrlos auf dem Boden gelegen und sei von der Polizei quasi hingerichtet worden. Alexander Strassner sagt, diese Erzählung ist deshalb so wichtig, weil die RAF ja kurze Zeit zuvor ihre Gewaltverzichtserklärung, also das Vorhaben, Opfer zu vermeiden, veröffentlicht hat.
Jetzt müsste normal die Rote Armee-Fraktion ihre Drohung wahrmachen und ihre Tötungsaktionen wieder aufnehmen. Und dass sie das nicht tut, ist jetzt der Hinweis darauf, dass sie einfach nicht mehr handlungsfähig ist. Es gibt niemanden mehr, der in der Lage ist, auch tatsächlich diese Drohung mit Leben zu erfüllen. Und in den nächsten Jahren gibt es dann im Grunde nur noch zwei relativ lamboyante, weinerliche Bekennerschreiben oder programmatische Schriften, was sie jetzt eigentlich tun. Und dann hört man von der Organisation nichts mehr bis zur Auflösungserklärung 1998.
Vor fast 28 Jahren, am 14. Mai 1970, entstand in einer Befreiungsaktion die RAF. Heute beenden wir dieses Projekt. Die Stadtguerilla in Form der RAF ist nun Geschichte. Wir, das sind alle, die bis zuletzt in der RAF organisiert gewesen sind. Wir tragen diesen Schritt, gewöhnlichen Verhältnisse beizutragen. Wir sind froh, Teil dieses Versuchs gewesen zu sein. Das Ende dieses Projekts zeigt, dass wir auf diesem Weg nicht durchkommen konnten.
30. Juli 1999, mehr als ein Jahr nach der Auflösung der RAF. Vor dem Rhein-Ruhr-Einkaufszentrum in Duisburg zücken drei vermummte Personen Panzerfaust, Sturmgewehr und Maschinenpistole. Sie überfallen einen Geldtransporter. Und sie sind erfolgreich. Die Räuber erbeuten 1 Million Mark. Aber die Täter hinterlassen eine Spur. Im Fluchtauto finden die Ermittler DNA, die von Daniela Klette und Ernst Volker Staub. Ist die RAF doch wieder aktiv? Ein neues Terrorverfahren wird eingeleitet. Aber dann passiert nichts weiter. Keine Anschläge, keine Bekennerschreiben, kein weiteres Lebenszeichen der RAF. Was es mit dem Überfall in Duisburg auf sich hat, wird erst viele Jahre später klar. 16 Jahre, um genau zu sein. Da gibt's einen weiteren Überfall. Und 2015 gibt es so viele Parallelen zu 1999, dass man sie nicht übersehen kann. Wieder wird ein Geldtransporter überfallen. Wieder sind es drei Verdächtige. Wieder ist eine Panzerfaust im Einsatz. Und wieder werden DNA-Spuren hinterlassen. Diesmal sogar von allen dreien. Von Daniela Klette, Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub. Die Ermittler sind heute überzeugt, die drei mutmaßlichen ehemaligen RAF-Mitglieder sind für mehrere Raubüberfälle der letzten Jahre im Nordwesten Deutschlands verantwortlich. Vermutlich haben sie sich so ihr Leben im Untergrund finanziert. Das Problem? Auch nachdem klar ist, dass Daniela Klette Teil des räuberischen Trios ist, schaffen es die Behörden nicht, sie aufzuspüren. Vermutungen gibt es aber natürlich trotzdem.
Ich weiß, dass auch die Ermittler eine Zeit lang sehr intensiv in den Niederlanden geschaut haben, ob sie da möglicherweise sind. Und meine These war, sie kommen nach Norddeutschland eingereist, von wo auch immer, sei es aus dem süddeutschen Raum, vielleicht aus Österreich, vielleicht aus der Schweiz, vielleicht sind sie auch in Deutschland, aber weit jedenfalls von Norddeutschland weg. Dann machen sie in Norddeutschland ihre Überfälle, möglicherweise auch mit Waffen, die sie dort vor Ort haben in Erddepots und sind dann wieder weg in eine Region, wo man sie eher nicht sucht.
Dass die drei im Untergrund eigentlich aber eine ganz andere Strategie verfolgen, wird erst viel später deutlich. Ende Dezember 2023. Seit über 25 Jahren gibt es die RAF nicht mehr und seit über 25 Jahren sind die Sicherheitsbehörden auf der Suche nach dem RAF-Trio, als der RBB-Podcast Legion über Daniela Klette erscheint. Darin geht das Team dem Gerücht auf den Grund, Klette sei auf einer Hausparty in Köln gewesen und hätte sich als ehemalige RAF-Terroristin geoutet. Um der Wahrheit näher zu kommen, holen sich die Journalistinnen und Journalisten Hilfe von Michael Colborn, einem Kollegen der Investigativ-Rechercheplattform Bellingcat. Er speist alte Fahndungsfotos von Klette in ein KI-Gesichtserkennungstool, das daraufhin versucht, Fotos der gleichen Person im Netz zu finden. So stößt das Rechercheteam auf die Internetseite eines Capoeira-Vereins in Berlin-Kreuzberg und auf Facebook auf die Fotos einer Frau, die durchaus Ähnlichkeit mit Klette hat. Laut der künstlichen Intelligenz besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es sich bei der Frau mit den runden Wangen und den mandelförmigen Augen um die Daniela Klette handelt. Michael Colborn ist zwar erstaunt über den Treffer, aber er denkt sich nicht viel dabei. Wenn er es geschafft hat, Daniela Klette in ein paar Stunden zu finden, dann werden die Behörden doch sicherlich schon lange wissen, dass es eine Capoeira-tanzende Berlinerin mit Facebook-Profil gibt, die vielleicht Daniela Klette sein könnte. Immerhin waren technische Neuerungen schon immer ein Thema in der langen Zeit der RAF-Ermittlungen, berichtet Holger Schmidt.
Im Grunde ist es in der Geschichte der RAF immer wieder so gewesen, dass die Terroristen die technische Entwicklung im Bereich Kriminalistik, Kriminaltechnik, aber auch EDV, Datenverarbeitung, eingeholt hat. Es ist immer so ein Wettrennen gewesen. Was können die Ermittler technisch und woran denken die Terroristen nicht oder womit kann man die Terroristen kriegen?
26. Februar 2024, etwa 17 Uhr. Polizisten klingeln an der Wohnungstür im 5. Stock eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Kreuzberg. Eine Frau in ihren 60ern öffnet die Tür, zunächst nur einen Spalt breit. Die Beamten fragen sie, ob sie Claudia sei. Ja, die sei sie. Und dann geht die Tür wieder zu. Die Frau hinter der Tür müsse die bellenden Hunde, die da im Hintergrund zu hören sind, erstmal wegsperren. Kurz darauf lässt Claudia die Beamten in die Wohnung und willigt dann ein, mit ihnen aufs Polizeirevier zu kommen. Sie müsse nur noch kurz auf die Toilette gehen.
Und dann lässt man sie minutenlang unbeobachtet. Und da muss man einfach ganz realistisch sagen, das ist aus der Perspektive der Polizeibeamten, die das zugelassen haben, einfach brandgefährlich gewesen. Und Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte sind darauf geschult, in solchen Situationen zum Beispiel auch darauf zu schauen, dass keine Situation entsteht, dass jemand, ohne dass man sieht, wo die Hände denn eigentlich sind oder sich einem Schrank nähert oder dass du diese Situation, die Risiko schaffen könnten, nicht zulässt. Hier ist es passiert.
Die Frau, die alle Claudia nennen, nutzt ihren Toilettengang aus, aber nicht, um einen Angriff auf die Beamten vorzubereiten, sondern sie schreibt eine SMS.
Es klingelt. Es ist das LKA. Sie haben mich.
Die SMS ist eine Warnung an ihren Komplizen, der auch in Berlin lebt, Burkhard Garwig. Denn Claudia heißt eigentlich Daniela. Daniela Klette. Als sie festgenommen wird, lebt sie seit Jahren mitten in der Hauptstadt der Bundesrepublik.
Ich hätte im Traum nicht gedacht, mitten in Berlin, dass sie sich das trauen und dass das so funktioniert. Ich hätte es nicht angenommen, bin ich ehrlich.
So ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt. Aber Alexander Straßner findet, die Anonymität der Großstadt ist eigentlich das perfekte Versteck.
Und vor allen Dingen auch das ortsansässige Milieu, das ja immer noch spezifische Sympathien hegt für gewalttätige Organisationen aus dem linksextremen Milieu. Insofern war das ein guter Anlaufpunkt und auch eine schlaue Strategie derjenigen, sich dort auch relativ nah zu den Behörden zu verstecken.
Natürlich begünstigt eine Stadt wie Berlin, in der es ganz viele Defizite auch in so simplen Dingen wie Meldewesen gibt, in denen es große Wohnungsbaugesellschaften gibt, in denen es Hunderte und Tausende von Mietern gibt, die alle aus unterschiedlichen Gründen speziell sind. Und hier zahlt dann mal die Arge die Miete und hier wird sie dann vielleicht tatsächlich noch am Bankschalter bar eingezahlt. Das ist alles ganz anders, als wenn du jetzt irgendwie in Biberach an der Riß versuchen würdest, von einem pensionierten Studienrat ein Apartment zu mieten, der würde schon anfangen, bei der Frage Bargeld irgendwie vermutlich sofort die Polizei zu rufen.
Auch Burkhard Garweg lebte in Berlin und zwar nicht irgendwo. Der Wohnwagenstellplatz, auf dem sein spartanisch eingerichteter Bauwagen stand, lag in Berlin-Treptow in Sichtweite des BKA.
Mein Eindruck ist, dass es ein paar Leuten im Bundeskriminalamt halt richtig wehtut, dass der Bauwagenplatz, auf dem Garweg wohl zuletzt gewohnt hat, halt wirklich Mauer an Mauer so quasi zu einer Liegenschaft des Bundeskriminalamts in Berlin liegt. Natürlich kannten alle diese Bauwagenszenen, natürlich wussten alle auch, dass das linke und extreme linke Szene dort ist. Aber im Traum, denke ich, hätte niemand im Bundeskriminalamt gedacht, dass jetzt eine der hauptgesuchten Leute, mit denen sie sich so in den letzten Jahrzehnten beschäftigt haben, da quasi Wand an Wand zu ihnen wohnt. Das ist schon fast ein bisschen frech, finde ich.
Burkhard Garweg kann flüchten. Wahrscheinlich, weil Daniela Klette ihn noch per SMS warnen konnte.
Das schmerzt, ja. Man ist auf der Suche. Es gibt Anhaltspunkte dazu, wie er sich in Berlin weiter bewegt hat, in welche Richtung der Stadt, in welche Richtung eines großen Bahnhofes er sich bewegt hat. Und es gibt Spekulationen darüber, wie er von dort weitergekommen sein könnte. Und gleichzeitig weißt du wieder, du hast es mit dem Profi zu tun, der sich seit Jahrzehnten versteckt hat, von dem du vielleicht auch davon ausgehen kannst, wenn er flieht, flieht er erstmal gezielt ein paar Kilometer in die falsche Richtung, um dann die Spitzkehre zu machen, eben weil er eine falsche Spur legen will.
Holger Schmidt sagt, die Behörden gehen allem nach, was es an Hinweisen gibt. Denn auch für sie ist die Flucht Garwegs ein demütigender Rückschlag. Mehr denn je will man ihn jetzt finden.
Aber das muss einfach die Zeit zeigen. Meine persönliche Prognose war, entweder innerhalb von 4 Wochen wird er erwischt oder er ist wirklich wieder ganz gut weggekommen. Letzteres scheint der Fall zu sein.
In der Wohnung von Daniela Klette findet die Polizei Waffen, Munition, Geldscheine, aber auch Gold, eine nicht funktionierende Panzerfaust in ihrem Kleiderschrank, Klebebärte und Perücken. Utensilien also, die auch bei den diversen Raubüberfällen verwendet worden sein könnten. Aber auch mit der RAF-Zeit ließen sich noch Verbindungen herstellen. Das, was sie finden, kann man sich wahrscheinlich wie eine Art RAF-Mini-Museum vorstellen. Alte Flugblätter, noch ältere Bilder von Wegbegleitern. Aber wie kamen die Ermittler denn eigentlich auf Klettes Aufenthaltsort? Eigenen Angaben nach hatte die Festnahme der Ex-Terroristin nichts mit künstlicher Intelligenz oder mit einem Gesichtserkennungstool zu tun, denn sowas darf rein rechtlich gar nicht verwendet werden.
Das ist ja eine große, große Diskussion, die gerade auch in der Öffentlichkeit herrscht. In der ersten Reaktion ist die Polizei ausgelacht worden nach dem Motto, irgendwelche Podcaster versuchen was mit Bilderkennung und kommen auf die Spur von Daniela Klette und ihr tut es nicht. Auf der anderen Seite ist das ja gar nicht ohne zu sagen, wir durchsuchen das ganze Web mit Bilderkennungssoftware nach irgendjemand.
Noch während wir diese Podcast-Folge produzieren, läuft die Diskussion, welche Befugnisse die Sicherheitsbehörden in Bezug auf Gesichtserkennungssoftware eigentlich haben. Stichwort Datenschutz.
Das ist eine extrem ambivalente Geschichte. Das ist ein Thema, bei dem wir uns ganz dringend darüber unterhalten müssen, was wir als Gesellschaft eigentlich wollen, was möglich ist und was wir wollen, was unsere Sicherheitsbehörden hier dürfen. Dann weites Feld, wo es nicht nur Gut und nicht nur Erfolg, sondern auch nach meinem Eindruck durchaus Risiko gibt.
Und was passiert jetzt eigentlich mit Daniela Klette? Mit all den Spuren, die die Behörden haben, mit den Wissenslücken, die es weiterhin gibt. Dass ein Teil der Taten, an denen Daniela Klette möglicherweise beteiligt war, bereits verjährt ist, heißt für das aktuelle Verfahren gegen sie erst einmal Folgendes.
Es gibt 2 getrennte Ermittlungsverfahren gegen Daniela Klette, die nichts miteinander zu tun haben. Es gibt die Ermittlungen des Generalbundesanwaltes wegen früherer Taten der Roten Armee-Fraktion. Diese Ermittlungen betreffen alles bis zur Auflösung der RAF und dann sagen die Ermittler in Karlsruhe, dann glauben wir einfach wirklich, dass die aufgehört haben.
Ein Ermittlungsverfahren gegen Klette betrifft also ihre Zeit bei der RAF. Aber da diese Taten schon weit zurückliegen, sind sie größtenteils verjährt. Selbst für die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung kann sie bald gar nicht mehr belangt werden. Es gibt ja eine Auflösungserklärung der RAF und auch die ist schon über 25 Jahre alt. Die einzigen Fälle, die in diesem Verfahren noch relevant sind, sind die Mordfälle. Mord verjährt nie. Aber es gibt noch ein 2. Ermittlungsverfahren gegen Klette und die weiterhin untergetauchten Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub. Und das ist aus Sicht der Behörden vielleicht sogar erfolgsversprechender. Denn
Diese Raubüberfälle auf Geldtransporter und Supermarktkassen, das sind auch sehr schwere Straftaten. Aber die werden vor dem Landgericht in Niedersachsen sehr wahrscheinlich vergleichsweise einfacher zu verhandeln sein, weil es zum Beispiel durch die Tatwaffen, aber auch durch andere Spuren Indizien für die Täterschaft von Daniela Klette gibt. Das wird dann kein sehr großes, kompliziertes Verfahren des Generalbundesanwaltes, sondern vergleichsweise einfacher und kleiner.
Eine könnte sehr schnell für Aufklärung sorgen, Fragen beantworten, die sich nicht nur die Behörden, sondern auch die Angehörigen der Opfer der RAF seit Jahrzehnten stellen. Daniela Klette selbst. Sie könnte auch über ihre Zeit im Untergrund berichten, der für sie mitten in der deutschen Hauptstadt lag. Mit Auftritten beim Karneval der Kulturen und bei Buchvorstellungen. Aber nach all dem sieht es nicht aus, so Holger Schmidt.
Ein unvoreingenommener Jurist, ein Anwalt würde ihr wohl sagen, in deinem Alter und in Anbetracht der Vorwürfe und der Beweislage solltest du gut überlegen, ob du nicht reinen Tisch machen willst und ob das nicht der beste Weg für dich selber ist. Auch weil ein Gericht ganz sicher anerkennen würde, wenn etwas Klarheit in die vielen Unklarheiten der letzten RAF-Morde kommt. Und das könnte sich dann durchaus sehr positiv bei der Strafe auswirken. Und vielleicht wäre es auch für das eigene Gewissen gar nicht schlecht. Aber ich beschäftige mich jetzt wirklich seit vielen, vielen Jahren mit der Ideologie der RAF und mit ihren Mitgliedern. Und da ist das Schweigen einfach das alleroberste Gebot. Und wer das nicht tut, der verspielt alles, was ihm so lange Zeit so wichtig war und für das manche von ihnen gemordet haben. Das ist wie bei einer Sekte. Und ich habe die Befürchtung, auch Daniela Klette könnte dieser Triumph des Schweigens wichtiger sein als ihr persönliches Schicksal und die Frage, wie lange sie ins Gefängnis muss.
Matters. Geheimnisse der Geheimdienste. Ein Podcast von SWR3 und RBB24 Inforadio. Produziert von Bose Park Productions.
Und kommende Woche geht's hier bei Dark Matters um einen besonders finsteren Tag. Als 20 Jahre Entwicklungsarbeit, Militäreinsätze und Milliarden von ausgegebenen Dollar und Euros einfach in Rauch aufgingen. Am 15. August 2021, als die Taliban Kabul einnahmen und damit auch die Geheimdienste völlig überraschten. Im Podcast Kunstverbrechen, True Crime meets Kultur, geht's um echte Kriminalfälle aus Kunst und Kultur, ohne Mord, Totschlag und Blutvergießen. In der dritten Staffel Kunstverbrechen ermitteln die Hosts jetzt selbst, nehmen euch mit auf die Suche nach einem gestohlenen Gemälde. Ein Cold Case, der jetzt möglicherweise wieder sehr heiß werden könnte. Alle Folgen von Kunstverbrechen von NDR Kultur hört ihr in der ARD Audiothek. Den Link findet ihr in den Shownotes. Moderation und Skript, ich, Eva-Maria Lemke. ARD-Geheimdienstexperten Michael Götschenberg und Holger Schmidt. Redaktion und Skript, Ilona Toller, Martin Schneider, Fanny Michaelis und Kirsten Tromnau. Außerdem im Dark Matters-Team Fabio Lautenschläger, Julia Ilan, Alexander von Bargen, Miki Sitsch, Marc Krüger, Jo Bischofberger, Sue Holder, Chris Guse, Marc Bürkle, Nassu Hischri, Juliane Klemm, Caroline Weise und Realgestalt. Ein besonderer Dank an die Expertinnen und Experten dieser Folge. Tobias Wunschig, Alexander Strassner, Rainer Hofmeier und zusätzlich an Anja von Hübbenett.